Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Webcafé. Und Kai, so spät haben wir noch nie aufgenommen und deswegen freue ich mich besonders, dass du heute hier bist. Hi Kai.
Hallo Felix, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und ja, lass das den Chef nicht hören, dass wir hier zu so später Stunde im Prinzip im Feierabend noch sitzen. Aber wir haben heute ein lustiges Thema und deswegen finde ich es okay.
Genau, cooles Thema heute. Können wir schon mal ganz kurz anteasern. Wir wollen heute Buzzword-Bingo spielen. Und ich vermute, dass die ganzen Leute das hier auch schon im Titel gelesen haben. Deswegen ja kein Geheimnis. Aber das wird ganz spannend. Vielleicht wird es sogar eine Serie. Mal gucken, wie gut es läuft. Kai, und so spät abends hast du dir aber bestimmt auch ein Getränk mitgebracht. Denn ohne geht's hier nicht. Ohne können wir nicht reinstarten.
Sicher, ja. Ich sage erst, was es ist und dann erzähle ich auch, warum das so besonders ist. Ich habe einen Minztee, also einen Tee mit frischer Minze, habe ich mir gerade aufgesetzt. Und ich habe die gerade im Kühlschrank rumfliegen gesehen. Und der Hintergrund ist, dass in meiner Lieblingsstammdiskothek hier um die Ecke, so gegen morgens, wenn langsam die Gäste rausgekärchert werden und die Bar schließt, immer noch von den Cocktails und den Mojitos und weiß ich nicht was, die ganzen Minzblätter über sind. Und ich mit dem freundlichen Mensch an der Bar, liebe Grüße an Timo, abgemacht habe, dass wir da dann vorbeikommen und uns zum Feierabend einen leckeren Minztee aufblühen lassen. Und ich muss sagen, so einen frischen Minztee, abends nach dem Tanzen und weiß ich nicht was, das ist anders awesome, wie die Kids heute sagen.
Tust du da noch irgendwas rein oder ist das wirklich nur Minze und heißes Wasser?
Nee, heißes Wasser und Minzblätter.
Nicht schlecht. Ich bin ja großer Mojito-Fan, von daher mit Minze kriegst du mich immer. Und wir haben hier im Garten wirklich ein Minzbeet, kannst du schon fast sagen. Das wuchert ja wie Unkraut, zu unserer Freude, muss man sagen.
Das ist großartig. Bin direkt wieder im Kopf, nachts im Keller um 5.
Aber Kai, wenn du den Barkeeper kennst, aber gut, ich stelle mal keine weiteren Nachfragen.
Da bin ich schon Fahrrad gefahren.
Kai, pass auf, ich erzähle dir, was ich dabei habe.
Ach so, ja, Felix, was hast du denn dabei?
Ja, ich bin ja jetzt 2 Wochen in Frankfurt und mache da so Schulungen für angehende Webentwickler mit mal mehr, mal weniger Kenntnissen und ist ganz spannend, weil ich so richtig zu den Basics der Webentwicklung zurückkomme und mal gucke, ob man wirklich noch Schleifen selbst programmieren kann und Funktionen selbst machen kann und Objekte erklären kann und Vererbung und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel ein CSS-Grid selbst schreiben.
Und kannst du?
Ich kann, tatsächlich. Also Grid und Flex muss ich mir tatsächlich nochmal reinpacken, also muss ich mir nochmal angucken, weil so richtig auswendig konnte ich das alles noch nicht, so dass man es auch lehren kann. Alles andere, also PHP, JavaScript und so, ja, kriege ich schon richtig gut hin. Ich muss aber feststellen, dass viele Sachen anders sind als früher. Zum Beispiel habe ich früher mal diese MySQL-Funktionen benutzt im PHP, so MySQL SHOC und sowas. Und inzwischen benutzt man da so PDOs, so PHP Data Objects. Und das ist viel, viel komfortabler und ich bin ganz froh, dass es das gibt, weil ich denen sonst noch mehr Sachen beibringen müsste, die Leute verwirren.
Also wie du das jetzt sagst, klingt das, als wäre eine Sache, die letztes Jahr erst rausgekommen ist, aber...
Wann ist es denn rausgekommen?
Also als ich angefangen habe, vor 10 Jahren gab es das schon, würde ich sagen.
Oha, oha, oha. Ja, vielleicht bin ich auch nur blinden Auges, kann man das sagen, durch die Welt gewandert und vielleicht gab es das früher schon. Naja. Ich wusste ja auch die ersten 5 Jahre meines Schaffens nicht, dass es Joins gibt, aber das ist ein anderes Kapitel. Jedenfalls war ich da jetzt ein paar Tage im Hotel, damit ich da morgens immer 8 Uhr auf der Matte stehen konnte. Und dann hatte ich mir für gestern Abend eigentlich ein alkoholfreies Bier da im Rewe geholt. Dieses hier, ich halte hier gerade meine Kamera, das ist so ein Benediktiner hell alkoholfrei. Und da hatte ich große Lust drauf, aber irgendwie habe ich dann vergessen, es zu trinken. Und das mache ich jetzt hier live auf. Du machst ja auch mal gerne ASMR, das machen wir jetzt hier auch. Ich gucke mal, ob das hier überkommt.
Fantastisch.
Oh, und kleckert nicht mal auf meinen Schreibtisch. Und dann habe ich mir noch so ein brandingfreies Glas geholt. Da werde ich das jetzt einkippen. Oh, das ist doch der Wahnsinn, oder?
Es ist großartig.
Aber Kai, ich werde ein bisschen nachlässig, was meine Tees angeht, weil ich hatte ja letztes Mal schon keinen Tee dabei. Das kommt aber wieder. So viel kann ich euch versprechen. Aber von daher, ich genieße ein schönes Helles um 19 Uhr abends. Oder jetzt haben wir es schon 7:20. Und dann können wir ins Thema reinstarten, oder?
Also wenn ich das jetzt nicht live gesehen hätte, wie du das gemacht hättest, wette ich, dass du da irgendeine Klangspur abgespielt hättest. Hat ja so großartig geklungen, sagt man. Ja. Viel geschäumt, Felix, das muss man nochmal üben.
Geil, wir wollen heute Buzzword-Bingo spielen. Und was es damit auf sich hat, erkläre ich unseren Hörenden gerne. Und zwar haben Kai und ich uns jeweils 3 Buzzwords rausgesucht, die wir hier mal besprechen wollen. Und ich bin da so ein bisschen drauf gekommen, weil ich ja zwar so ein bisschen studiert habe, das aber nie fertig gemacht habe. Und ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute, die sehr viel von sich halten in der Programmierung, und das kann jetzt positiv oder negativ sein, die schmeißen halt immer mit Buzzwords um sich. Und ich vermute, dass wir das unterbewusst auch tun und ganz viele Wörter verwenden, die vielleicht der Gegenüber gar nicht so richtig versteht. Und die hören sich natürlich immer wahnsinnig gut an. Und jetzt habe ich gedacht, wir machen mal eine Serie, wo sich jeder so ein paar Buzzwords nimmt und die dem anderen entgegenwirft. Und dann gucken wir mal, ob der andere die überhaupt kennt und besprechen das mal und versuchen so unseren Hörenden hier auch einmal, ja, die so ein bisschen aufzurampen, sodass man vielleicht in Zukunft ein paar mehr von diesen Wörtern versteht, die so Berater und ITler in die Welt werfen.
In der Hoffnung, dass wir uns nicht doppeln, weil wir haben das vorher nicht abgesprochen, welche der jeweils andere hat. Und vielleicht haben wir heute auch nur 5 oder 4 oder vielleicht wirklich alle 6. Und ich finde das einen spannenden Punkt, weil ich glaube, so in der Karriere eines jeden entwickelnden Menschen gibt es irgendwann so den Punkt, wo man genug fancy klingende Wörter kennt, um die so im Gespräch einzustreuen, aber möglicherweise nicht 100% versteht, was dahinter passiert. Und es gibt ja keinen leichteren Weg, um sich direkt als Anfänger zu disqualifizieren, als so ein Schlagwort in der Situation zu verwenden, wo es nur 95% passt, aber nicht 100% passt.
Ja, oder noch weniger.
Genau, und das ist dann direkt ein Zeichen von, oh ja, also hättest du lieber kein Fachwort gesagt, dann hättest du auch nichts Falsches gesagt, als ein Fachwort zu benutzen, aber dich gleich zu outen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Also da vielleicht der Tipp an neue Menschen, wenn man sich nicht wirklich 100% sicher ist, was einzelne Wörter oder Begriffe bedeuten, lieber weglassen und mit eigenen Worten umschreiben. Da ist man im Zweifel mehr auf der sicheren Seite, als sich zu outen mit einem falschen Begriff.
Total. Kai, willst du durchstarten oder willst du einen von mir haben? Oder willst du 2 kleine Warm-up-Facts haben von mir?
Warm-up-Facts? Oh, ja, also jetzt bin ich ja allein neugierig, was das ist.
Also pass auf, aus Frankfurt habe ich mitgenommen. Es gibt in JavaScript kein Shuffle.
Was zur Hölle ist ein Shuffle?
Für Arrays. Ist dir das bekannt?
Ist mir nicht bekannt, aber ich wüsste auch nicht, wozu ich es brauchen sollte.
Ja, also wenn du so ein Array so durchmixen willst, also so zufällig anordnen willst.
Oh, nie ein Shuffle.
Wie, du brauchst nie ein Shuffle? Ich brauche ständig Shuffles. Und in PHP gibt es so ein schönes Shuffle. Da kannst du einfach ein Array reingeben und der mutiert tatsächlich das echte Array. Aber jedenfalls mixt er das durch und dann kriegst du ein Random Array hinten raus. Und in JavaScript, um dann Random Array zu machen, wir hatten den Fall, dass wir so ein Quizspiel gemacht haben. Da hatten wir immer 4 Antworten und wir wollten natürlich nicht immer die richtige Antwort oben links haben, sondern wollten das halt zufällig haben. Ja, und es gibt kein Shuffle. Und das muss man dann irgendwie aufwendig mit math.random machen, -0.5, damit er ne, Werte über oder unter 0 ausgibt. Das Problem ist, math.random ist nicht sicher, also ne, ist nicht gleichmäßig verteilt, was da rauskommt. Das ist natürlich jetzt für so ein Fragespiel egal, aber da hast du dann Probleme. Aber ist das nicht interessant, dass es einfach kein Shuffle für Arrays gibt in JavaScript? Aber dich scheint das scheinbar nicht so wegzuhauen.
Nee, also wenn ich Listen habe, dann will ich ja meistens irgendwelche Ergebnisse aus der Datenbank oder sowas eintragen. Und die haben in aller Regel schon irgendeine immanente Reihenfolge, dass sie irgendwie nach einem Namen sortiert sind oder nach irgendwelchen anderen Kriterien. Mhm. Und dass die wirklich zufällig sortiert sind, das hast du, glaube ich, also mir fällt wirklich gerade nur so ein Spielebeispiel ein.
Ich habe zum Beispiel jetzt gestern noch Testimonials auf einer Website eingebaut und da sollten immer 3 Stück angezeigt werden von einem Pool aus mehreren Testimonials, also so Kundenstimmen. Und die fand ich irgendwie ganz nett, wenn ich die zufällig anordne. Da gab es jetzt in dem Fall, ich habe es mit Elementor gemacht, gab es eine Funktion dafür, dass sie zufällig angeordnet werden. Aber das wäre ein klassisches Beispiel dafür, dass ich was shuffle.
Ja, okay, ich gebe es zu.
Würde ich dann wahrscheinlich über den Query direkt machen, aber genau. Ja, und das Zweite ist, ich habe gelernt in dem Kurs, wie diese Loading-Spinner heißen. Ich habe die mal Loading-Spinner genannt, aber da gibt es einen Begriff für, weißt du, wie die heißen? Diese Dinger, die sich drehen, wenn eine Website oder ein Element lädt.
Also ich kenne jetzt nicht so einen fancy Begriff für vielleicht. Außer wenn du sagst, dann sage ich es, ach ja, klar.
Ja, heute lernen wir richtig was, Kai. Das sind Throbber.
Habe ich auch noch nie gehört.
Throbber. Throbber.
Throbber.
Ja, so heißt das. Kann man googeln, habe ich auch gemacht, wusste ich auch nicht. So heißen so Dinger. Und das kommt vom englischen Verb to throb. Und das heißt pochen oder pulsieren. Und ne, man kennt ja die Dinger, die vor allem früher dann auch viel so pulsiert haben. Und deswegen das Throbber. Also ich weiß nicht, ob man das TH hier jetzt im Podcast gut hört. Mal gucken. Aber das mal so als deine Fun Facts voraus. Und jetzt darfst du mir ein Buzzword entgegenschmeißen.
Das ist ja vielleicht so ein klassisches Beispiel für, dass man es auch übertreiben kann mit so Buzzwords. Weil auf der einen Seite kann man natürlich zeigen, was man alles für tolle Dinge weiß. Aber gleichzeitig im praktischen Alltag, wenn man da auf einmal mit Begriffen um sich schmeißt, die sonst keiner kennt, hat man halt nichts gewonnen, außer dass man wie ein Idiot dasteht und alle mal sagen, hä, Throbber, was ist denn das? Während wenn du jetzt sagst, hey, ich habe eine Ladeanimation auf der Seite eingebaut, dann sagen die Leute und vielleicht auch nicht technikaffine Menschen, ach, eine Ladeanimation, das verstehe ich ja. Also
total.
Man muss halt auch nicht overplayen mit diesen tollen Begriffen. Apropos Begriffe, Ich habe hier eine Reihenfolge von drei Begriffen und ich fange damit an, wo am wenigsten dazu steht und wo es, glaube ich, am einfachsten ist, zu erklären, was damit ist. Und der erste Begriff, wieder aus meinem Alltag entnommen, weil er mir ständig in Merch Requests aufkommt, ist Early Return.
Oh, schön, schön.
Felix, was ist ein Early Return?
Ja, ich habe ja erstmal gedacht, dass ich mit allen von deinen Begriffen, die du mir jetzt entgegenwirfst, nichts anfangen kann. Da bin ich ja ganz happy. Ja, beim Early Return meinen wir, dass wir eine Funktion oder einen Programmablauf möglichst früh abbrechen, wenn wir schon wissen, dass alles, was danach kommt, nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn macht. Also wenn zum Beispiel ein Eintrag schon in der Datenbank vorhanden ist, dann könnten wir sagen, ich springe hier schon raus, weil ich an der Stelle nichts mehr zu tun habe und muss nicht die Funktion durchlaufen oder muss nicht im Zweifel noch in den Else-Teil von einer Abfrage reinspringen, der vielleicht gar nicht unbedingt nötig ist. Und damit spare ich mir Performance. Und der Code wird letztlich auch übersichtlicher, weil ich nicht mehr so tiefe Verschachtelungen bekomme am Ende.
Ganz genau, das ist der Punkt. Also es ist so eine Maßgabe, gibt ganz viele, gibt Early Escape, es gibt Early Return, es gibt Fail Early. Mhm.
Fail Early ist fast noch ein besseres Buzzword, so, ne?
Genau. Viele verschiedene Begriffe, die sich so ein bisschen darum ranken, wie man so ein Programm strukturiert. Und da geht es üblicherweise um Methoden oder Funktionen. Also kleine gekapselte Bereiche im Programm und wie man die aufbaut. Und dieses Konzept von Early Return sagt eben insbesondere, dass man Rahmenbedingungen, die zum Abbrechen des Codes führen, möglichst früh identifizieren und daraus den Code abbrechen sollte, statt das ewig mit sich herumzuschleifen. Oder umgekehrt, nicht den Happy Path in so einer Funktion, also das, was man eigentlich mit so einer Funktion erreichen möchte, innerhalb von ganz vielen If-Bedingungen verschachteln. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, so wir haben eine Passwortabfrage und das Passwort muss mindestens 3 Zeichen lang sein und maximal 5 Zeichen und ein Sonderzeichen enthalten. Was schnell passiert, wenn man Anfänger ist, dass man so eine If-Bedingung hat, da schreibt man rein If Zeichenlänge größer als 3 und dann macht man da drin noch eine If-Bedingung, If Zeichenlänge kleiner als 5 und dann macht man noch eine If-Bedingung und hat dann so eine Pyramide auf der Seite und in dieser Pyramide irgendwo drin verschachtelt hat man dann das, was eigentlich passieren soll. Und das hat ein paar negative Implikationen. Die Hauptimplikation ist, dass es einfach sehr unübersichtlich wird, so den Code zu lesen. Einzig schon dadurch, weil wenn man dieses Muster verfolgt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass jede Funktion ein bisschen individuell ist und man sehr viel Gehirnschmalz darauf verwenden muss, überhaupt schon visuell zu verstehen, was da passiert. Und da ist eben diese Early-Return-Angabe so eine Möglichkeit zu sagen, wir haben ungefähr immer das gleiche Konstrukt in so einer Funktion, immer den gleichen Muster, wie das aufgebaut ist. Und man kann in alle Funktionen reingehen, die es so gibt und findet sich direkt wieder, weil die alleine optisch schon recht ähnlich aussehen. Mhm. Also man kann das wirklich mal parallel aufmachen. 2 Funktionen, die eine folgt dem Early Return und die anderen nicht. Die haben schon direkt nur vom Draufsehen, ohne dass ich eine Zeile gelesen habe, eine sehr individuelle oder unterschiedliche Gestaltung. Dann kann ich mich direkt wiedererkennen.
Genau, bei deinem Beispiel wäre ja jetzt die richtige Herangehensweise, dass man sagt, wenn der String nicht die Länge hat, dann return String muss mindestens so und so viel Zeichen haben. Ne? Und dann geht das so weiter und dann hat man eben immer nur eine If-Bedingung, kein Else dabei und die kann man dann untereinander schreiben, ist immer auf Ebene 1 im Prinzip. Mhm. Und unser Linter ist auch zufrieden. Wir haben ja tatsächlich, glaube ich, so Linting-Regeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die bei uns aktiv sind. Ich habe es so lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Aber es gibt so Linter, die dann sagen, wenn ich mehr als, ja, ich weiß gar nicht, was es dann ist, 5 Ebenen tief bin, dann würde der Linter einem entgegenspringen und sagen, boah, wenn du so tief verschachtelst, irgendwas kann da nicht ganz richtig sein.
Genau, du hast das gerade schon gesagt. Der große Unterschied, wenn man eine Funktion so schreibt, ist, dass sie nach unten wächst, aber nicht in die Breite. Mhm. Das bedeutet, jedes Return-Statement, if Passwort kürzer als 1, dann direkt Return, ist ein kurzes Statement, ein paar Zeilen Code und direkt darunter geht es mit dem nächsten Statement weiter und so wächst die Funktion nach unten immer weiter. Und das ist insgesamt übersichtlicher, als wenn sie verschachtelt ineinander dann in die Seite weiter wächst. Wir haben ja zum Beispiel auch so eine Maßgabe, dass der Code nicht weiter als 80 Zeichen breit sein darf. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da so viele ineinander verschachtelte If-Bedingungen zu haben, dann wird es nach Ende hin sehr unübersichtlich. Und zu sagen, okay, man schreibt das untereinander, führt dann wirklich dazu, dass man so ein einheitliches Schema hat, wie jede Funktion aufgebaut ist. Mhm. Und das hilft einem auch einfach super schnell, sich zu orientieren, wenn man in der Funktion von einem anderen mal unterwegs ist.
Total. Und man hat den Riesenvorteil, dass wenn man das mit if-else macht, also if Zeichenlänge ist kleiner als 5, dann hat man ganz unten ja den else-Block. Und wenn man da drin jetzt aber noch sehr viel Logik macht, dann ist der mitunter gar nicht mehr im Bildschirm. Und dann weißt du natürlich einerseits nicht mehr, wenn du runterscrollst, so auf welcher Ebene bin ich jetzt gerade, welche Einrückung habe ich hier. Und das ist natürlich logisch, auch sehr, sehr weit voneinander getrennt, während das mit dem Early Return meistens dann das, was logisch zusammengehört, ist auch eher weiter zusammen. Und man kann dem Programmfluss so etwas besser folgen. Cool.
Genau, das kommt nämlich auch noch dazu. So Early Return Funktionen sind viel leichter kognitiv zu begreifen, insbesondere wenn sie viel machen, weil ich im Kopf von oben durchgehe. Ich sehe ja die Parameter, die ich habe. Und dann gehe ich durch und sage, okay, dieser Fall ist schon mal ausgeschlossen, dieser Fall ist schon mal ausgeschlossen, dieser Fall ist schon mal ausgeschlossen. Dann kann ich das schon mal, wenn ich mir das anschaue, aus meinem Kopfspeicher löschen und habe dann nur noch unten den Block, der wirklich das tut, worauf es ankommt. Und das ist nämlich gleichzeitig auch noch so eine schöne Lösung, die man damit hat, zu sagen, man hat den Happy Path unten in der Funktion und wirft möglichst früh schon die ganzen Szenarien raus, die einen nicht interessieren. Und das Entscheidende hierbei ist, dass man bei jedem Early Return Block imaginär einen Kommentar drüber schreiben kann, welches realweltliches Szenario hier jetzt gerade aufgetreten ist, um das abzubrechen. Das ist ganz entscheidend. Also das entscheidet auch, wie man solche Sachen gruppiert. Das heißt, in unserem Passwortbeispiel könnte man natürlich entweder einen Early Return machen, wo man sagt, entweder das oder das oder das ist nicht erfüllt, dann geh raus. Ich würde argumentieren, das sind drei unterschiedliche Bedingungen, die da zum Tragen kommen, nämlich Passwort zu kurz, Passwort zu lang, Passwort keine Sonderzeichen oder sowas. Da könnte man sogar eigene Early Returns drauf machen mit so einem imaginären Kommentar darüber und sagen, hey, das ist das, das ist das. Und das macht es zum Lesen unglaublich leicht nachzuvollziehen, was jetzt hier die einzelnen Szenarien sind, weil das im Prinzip im Code schon für mich ausgespuckt ist.
Mhm. Total. Da gibt es auch noch so ein schönes Buzzword, das heißt irgendwie Fail Early und Fail Hard oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Genau, Fail Early ist das gleiche Prinzip. Und Fail Hard, da haben wir schon, glaube ich, ewig drüber gesprochen, ist, dass man wirklich in so einer Funktion das krasseste Tool verwenden sollte, um einen Fehler zum Ausdruck zu bringen. Also im Fall von so einem Passwort sollte man nicht sagen irgendwie Passwort ist zu kurz, return false oder sowas, sondern sowas machen wie Passwort too short exception oder sowas. Mhm. Das ist das mit diesem Fail Hard, also wirklich einen harten Fehler werfen. Mhm. Irgendwo in der Anwendung muss man sich natürlich da noch drum kümmern, dass es abgefangen wird und der Nutzer eine schöne Fehlermeldung daraus bekommt. Aber das ist eben dieses Fail Hard mit einer Exception idealerweise, kann man wunderbar mitarbeiten.
Cooles Buzzword, also Early Return, merken wir uns.
Jetzt du.
Ja, pass auf. Ich habe eine Anwendung gebaut, in der ich einen Zahlungsanbieter eingebunden habe, Stripe ganz konkret. Und da habe ich natürlich viel AI wieder benutzt. Und die AI hat in letzter Zeit mir ganz oft das Wort Idempotenz entgegengeschmissen. Dass irgendwas idempotent ist. Und deinem Blick entnehme ich jetzt schon mal, du kannst damit vielleicht noch nicht so viel anfangen. Ich lass dich mal.
Den Begriff habe ich noch nicht gehört. Ich könnte vielleicht so raten.
Dann rat mal. Und dann kläre ich dich auf. Also du musst es wirklich nicht kennen. Ich kannte es auch nicht. Ich habe es auch gegoogelt und deswegen hier mitgebracht.
Na, ich bin doch auf der falschen Fährte. Bevor ich jetzt Quatsch erzähle, erzählst du mir lieber. Mhm. Und wirklich nicht blöd, weil ich es nicht gewusst habe.
Ja, pass auf. Eine Funktion ist idempotent, wenn die mit jedem Aufruf das gleiche Ergebnis zurückliefert oder zumindest mit mehrfachen Aufrufen nicht kaputt geht. Ne? Sagen wir mal so ganz grob. Und das kommt ursprünglich aus der Mathematik und ist dann in der Informatik übernommen worden. Und das braucht man natürlich vor allem in so Funktionen, wo zum Beispiel, ich sag mal, eine Zahlung ausgeführt wird. Ne? Dann wollen wir natürlich nicht, dass die Zahlung irgendwie mehrfach ausgeführt wird durch irgendwas, was im Code passiert. Oder ganz klassischer Fall ist, wenn du ein Formular abschickst, dann drücken die Leute ganz oft auf Abschicken, ganz oft auf den Button. Und wir wollen aber natürlich, dass die Funktion nur einmal passiert und dass in den anderen Fällen entweder eine nette Nachricht kommt oder vielleicht auch gar nichts passiert. Und da spricht man von idempotent. Mhm. Also dann ist eine Funktion idempotent, ne?
Genau. Als du das gesagt hast, war ich erst auf der Schiene von immutable und mutable.
Mhm. Oh, auch ein schönes Passwort.
Es klang so ein bisschen in Richtung, aber was du ja meinst, ist eher so eine Abstraktion üben drüber, dass man sagt, Dinge darf man mehrfach ausführen, ohne dass es dramatisch irgendwie kaputt geht. Okay.
Mhm. Genau. Und ich gehe vor allem auch davon aus, dass der Kunde oder die Kundin das vielleicht machen würde oder der Benutzer von der Seite oder von der Anwendung. Weil das natürlich ein Szenario ist, was ganz oft passiert. Und da gibt es natürlich Funktionen, die sind von Haus aus idempotent. Also zum Beispiel sowas wie ein Delete. Wenn ich jetzt ein Delete mache auf eine bestimmte ID, dann ist das beim ersten Mal deleted und beim zweiten Mal würde einfach nichts passieren, weil er die ID nicht findet. Das heißt, da muss ich mich nicht richtig drum kümmern. Könnte ich natürlich trotzdem eine Abfrage machen und sagen, hier gibt es schon gar nicht mehr. Aber im Prinzip kann da nicht viel passieren. Und dann gibt es natürlich andere Geschichten wie einen Post, wo dann zum Beispiel ein neuer Beitrag angelegt wird, wo ich schnell ein Problem kriegen kann, weil der Beitrag dann vielleicht doppelt angelegt wird oder wo ich einen Plus 1 auf jeden Fall, also ein Like vergebe. Ja, gut, ein Like wäre jetzt noch eher bullsch, aber ich sag mal, wenn ich irgendwas hochzähle, ne, so ein Plus 1, das kann natürlich öfter passieren, will ich aber vielleicht in dem Moment nur einmal zählen. Und da muss ich natürlich sehr darauf aufpassen, dass das dann eben idempotent ist. Und da gibt es natürlich schöne Methoden, die wir jetzt, glaube ich, hier nicht alle durchkauen. Aber ich sag mal nur eine Geschichte, dass man zum Beispiel auf einer Datenbank einen Constraint hat mit einem Unique. Ne? Also, dass ich zum Beispiel sage, ich nehme mal das Beispiel von eben, unser Fragenspielchen, da füge ich Fragen ein und ich will natürlich, dass jede Frage möglichst nur einmal drin ist. Und dann könnte ich mir auf das Fragenfeld, könnte ich mir ein Unique draufpacken und dann könnte ich so schon in der Datenbank sicherstellen, die Frage mit diesem Titel gibt es nur ein einziges Mal. Bestenfalls fange ich das natürlich trotzdem mit dem Code auch nochmal ab. Aber so stelle ich schon auf Datenebene sicher, die Funktion ist idempotent, weil beim zweiten Mal zumindest ein Error geworfen würde, aber meine Datenbank nicht auseinanderfliegt.
Ein fantastischer Begriff von Dingen, die man idealerweise eh schon macht, aber wahrscheinlich den Namen dahinter nicht kennt. Und ich bin sicher, morgen habe ich es auch wieder vergessen.
Das haben alle Buzzwords gemein.
Ja.
Ja, ich habe es mir jetzt gemerkt, weil ich da ein bisschen drüber nachgelesen habe und es tatsächlich jetzt in letzter Zeit auch häufiger gehört habe. Und ich glaube, damit kann man schon gut angeben, wenn man den Begriff kennt. Aber man sollte direkt eine Erklärung hinterher schieben. Ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass den jeder kennt.
Ja.
Aber die AI verwendet den wirklich, also überbordend, sage ich mal.
Das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen, jetzt in einer ganz kleinen Tangente. Das sind Sachen, wir haben jetzt viel mit so Migrationen rumgemacht, wo irgendwelche Daten mal von A nach B geschoben werden mussten, weil sich bei so einer Projektstruktur was geändert hat.
Mhm.
Und das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel, wenn man da so ein Skript schreibt, was das umschreibt von A nach B, dann hat man immer den Fall bei einer Million Dateien, dass eine davon irgendwie korrupt ist und das denkt man sich im Vorfeld ja nicht aus.
Mhm.
Und dann hast du das Problem, dass dein Programm irgendwie in der Mitte von so einem Durchlauf gestoppt ist. Und da ist es dann auch total wichtig, so eine Idempotenz zu haben.
Mhm. 100%, das ist ein perfektes Beispiel.
Um zu sagen, wir müssen das Skript immer wieder von vorne durchlaufen lassen können. Wir wollen das Skript nicht umschreiben. Und das muss intern checken, okay, diese Datei ist schon kopiert, diese nicht. Dann bin ich jetzt beim zweiten Durchlauf, komme ich bis 80% und so weiter.
Kai, ich hätte es nicht besser sagen können. Also Migration von E-Mail-Postfächern, solche Geschichten. Und dann stürzt dir der Rechner zwischendurch ab und da muss es trotzdem irgendwie weiterlaufen. Genau solche Sachen sind Situationen, in denen wir Idempotenz brauchen. Und vielleicht aus dem Real-Life noch, das hatte ich dann auch bei Google gefunden, als ich danach gesucht habe, da wird ganz oft der Aufzug genannt. Weil wenn ich jetzt im Aufzug stehe und dann auf Etage 3 drücke, aber mehrfach, dann fährt er eben nur einmal die Etage 3 an. Und nicht, wenn ich irgendwie was anderes zwischendurch drücke. Also ich könnte ja auch 3 drücken, dann 4 drücken, dann nochmal 3 drücken.
Hm.
Ne? Also während ich aber in einer Fahrt bin. Und trotzdem würde der Aufzug nur einmal die 3 anfahren, was natürlich total richtig ist. Und das nicht irgendwie stacken und ja, sich nicht irgendwie verirren. Das
sind die kleinen Dinge, ne, an die man sonst nicht denkt.
Mhm.
Idempotenz. Ich würde sagen, ich schreibe es mir auf, aber naja.
Du bist nicht so begeistert.
Ich bin total begeistert. Ja.
Punkt. Schön. Von welchem Buzzword warst du da noch begeistert?
Okay, mein nächstes Buzzword ist das Dry Principle. Dry Prinzip.
Kai, ich habe überlegt, das mit reinzunehmen.
Ist auf Deutsch ein bisschen sperrig und ich finde es besonders deswegen spannend, weil es leicht zu sagen, leicht zu merken, aber schnell falsch anzuwenden ist. Aber du kennst es dann wahrscheinlich, ne?
Ja, ich spreche es immer aus. Ich sage mal, don't repeat yourself.
Genau.
Dafür steht eben D-R-Y. Don't repeat yourself. Und das finde ich unfassbar wichtig. Also wer das nicht verinnerlicht hat in der Programmierung, der muss nochmal einen Schritt zurück machen oder sollte sich ganz schnell durchlesen, was das ist. Und es geht nicht darum, das Buzzword zu kennen, es geht darum, danach zu leben, weil Don't Repeat Yourself ja sagt, wir wollen im Code erkennen, wenn wir Sachen mehrfach gleichschreiben, also Teile von Code gleichschreiben oder vielleicht auch ganze Blöcke gleichschreiben. Und wenn wir das identifizieren, müssen wir schleunigst drüber nachdenken, ob das Sinn macht, was wir da tun. Das kann unter Umständen der Fall sein. Aber in den allermeisten Fällen will ich das irgendwie, ja, sagt man, abstrahieren, ist auch so ein schönes Buzzword. Also will ich das irgendwie extrahieren, will ich es vielleicht in eine eigene Datei auslagern, will ich damit jedenfalls irgendwas machen, dass ich diese Wiederholung auflöse. Und das hat natürlich ganz viele Implikationen, wenn ich das nicht mache, dass ich da zum Beispiel, wenn ich eine Änderung machen will, das natürlich an 2 Stellen ändern muss, ist vielleicht noch die einleuchtendste. Aber da können natürlich auch ganz andere Sachen daraus entstehen.
Ich finde das großartig, weil so wie du das gesagt hast, das ist so, glaube ich, die Standarderklärung, weil du hast schon ein paar wichtige weitere Buzzwords untergebracht. Dafür können sie heute so von Baum zu Baum schwingen.
Wir müssen so eine Glocke einbauen, wenn wir ein Buzzword machen.
Ja, ja. Bang, bang, Buzzword-Alarm. Die Kurzfassung ist genau, wiederhole dich nicht. Und wenn du in deinem Code 2 Dinge schreibst, die schon mal irgendwo waren, dann musst du es irgendwie zusammenfassen. Zusammen abstrahieren, hast du gerade gesagt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit und führt leicht dazu, dass auch da wieder Programmieranfänger in so eine Falle tappen von alles auf Teufel komm raus zusammenzuschreiben, weil es zufällig gleich aussieht. Und genau darum geht es nämlich nicht. Und du hast gerade das geheime Zauberwort Abstraktion genannt. Und das ist nämlich das, wo es eigentlich geht. Ich habe einen Auszug gefunden aus dem The Pragmatic Programmer, wo angeblich dieses Wort zum ersten Mal herkommt. Mhm. Und jetzt zitiere ich mal auf Englisch. The Dreier Principle is stated as every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system.
Mhm.
Und da geht es nämlich nicht darum, dass man einfach irgendwelche Codeblöcke kopiert, sondern da geht es darum, dass man Abstraktionen, wie sagen Sie hier, Pieces of Knowledge, so formuliert, dass man sie an einer zentralen Stelle verwaltet.
Mhm.
Und das geht nämlich weit darüber hinaus, einfach zu sagen, 5 Zeilen Code zählen gleich aus, wir machen da eine Funktion draus, sondern Abstraktionen, die man ins System einbringt, sollen an einer Stelle gesammelt werden, damit es aus dieser Sicht der Abstraktion die eine Source of Truth gibt.
Mhm. Und das wollte ich genau sagen. Das war übrigens ein Buzzword, was ich fast mit reingenommen hätte. Die Single Source of Truth, weil ich das wirklich neben Dry auch sehr oft verwende. Das war jetzt gerade so eine bisschen schwammige Umschreibung, finde ich, dafür, dass man eine Quelle der Wahrheit haben will. Das müssen wir im nächsten Buzzword-Bingo mal mit reinbringen. Es sei denn, das ist dein dritter Begriff, den du heute mitgebracht hast.
Nee.
Aber ich wollte nicht so lange unterbrechen. Erzähl mal weiter.
Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo es nämlich nicht passt. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben in unserem System, das wir selbst geschrieben haben, ein Produkt für einen Online-Shop und jetzt haben wir 2 APIs und wollen das nach WooCommerce und nach Shopware schicken, dieses Produkt, um es in beiden Shops anzubieten.
Mhm.
Und dann schreiben wir ja irgendwie so Requests für die beiden Shops, weil wir die per API bespielen wollen und stellen dann fest, oh, ich habe jetzt den Request für Shop A geschrieben und für Shop B auch und stelle fest, ja, aber beide Shops wollen irgendwie einen Titel haben und eine Description und ein Image und vielleicht auch einen Preis. Ja, das habe ich jetzt an beiden Stellen geschrieben, aber es ist ja irgendwie jetzt repeated. Na, dann fasse ich das mal zusammen und habe dann mich nicht repeated, weil ich nur an einer Stelle sage, hier, schick mal los den Titel oder sowas. Aber das ist genau der falsche Ansatz, weil es keine übergeordnete Abstraktion gibt, die mir garantiert, dass das absichtlich gleich ist und nicht zufällig. Und in diesem Fall haben ja weder Shopware noch WooCommerce eine Absprache miteinander, die sagen, okay, unsere Produkte haben ein Feld Title, sondern die haben beide zufällig das gleiche genommen.
Mhm.
Und genauso bei der Description und beim Price. Aber es garantiert mir nichts, dass nicht einer von den beiden das irgendwann mal ändert.
Mhm.
Und dann zu sagen, streng nach dem Don't-Repeat-Prinzip mache ich jetzt irgendwie einen zusammenhängenden Container, der beide ausspielt, wäre genau der falsche Ansatz, weil es keine übergeordnete Abstraktion gibt, die das garantiert.
Und in dem Moment, wo du es wirklich mal ändern willst, müsstest du wieder auseinanderfummeln. Und das ist wahrscheinlich aufwendiger, als es einmal doppelt zu machen.
Genau.
Mhm.
Andersherum, wenn wir uns jetzt überlegen, gleiches Beispiel, zu beiden Shops soll der Preis geschickt werden. Und für die Preisberechnung haben wir einen total fancy Algorithmus in der Firma, der sagt, Einkaufspreis plus 20% Marge oder sonst irgendwas. Dann ist das eben eine Sache, die wir nicht in beiden Produkten separat reinschreiben wollen, sondern das wiederum ist ja eine Gemeinsamkeit, die wir als Firma haben. Und da dann zu sagen, wir haben eine Funktion, die für all unsere Produkte so eine Preisberechnung macht, ist dann genau die richtige Dry-Variante, nämlich zu sagen, Preisberechnung, eine Quelle, wo wir das für alle Shops hinschreiben.
Und in jedem Shop kommt der gleiche Preis an, was ja auch noch irgendwie ganz wichtig wäre.
Genau.
Mhm.
Das Problem bei solchen Abstraktionen ist, du weißt nie, ob du die richtige hast, bis du die falsche erwischt. Weil genau bei solchen Preisen könntest du eben auch sagen, ja, aber was ist denn jetzt, wenn WooCommerce 5% Marge nimmt und Shopware 10%, dann muss ich das ja irgendwie bei meiner Preisberechnung berücksichtigen. Das heißt, ich kann nicht wieder die einheitliche Preisberechnung für beide nehmen.
Mhm.
Also man sieht schon, es ist nicht immer alles der goldene Weg, aber das sind vielleicht mal 2 anschauliche Beispiele dafür, wie man so ein Dry-Prinzip richtig anwendet, nämlich die gemeinsame Abstraktion, oder wie man es dann vielleicht falsch anwendet, nur weil 2 Sachen zufällig gleich aussehen.
Ja, ich finde, das ist unglaublich individuell, wann was Sinn macht und wann nicht. Und jetzt gibt es bestimmt auch Leute da draußen, die sagen bei deinem ersten Beispiel, yo, das können wir eigentlich schon zusammenfassen, weil ich meine, dass ein Produkt einen Titel hat, also das wird sich einfach nicht ändern. Und da muss man wirklich sehr, sehr individuell in der Situation gucken. Und es gibt ja auch noch ganz andere Gründe, warum man Sachen nicht zusammenfasst. Zum Beispiel in dem Kurs, da komme ich jetzt immer wieder drauf zurück, hier in Frankfurt, den ich mache, da hast du ja oft das Problem, wenn du dann Sachen abstrahierst, dann wird es auch komplexer zu verstehen. Und wenn du dann, ich sag mal, da hast du zum Beispiel ein If-Else, wo du eine Erfolgs- oder eine Negativmeldung ausgeben willst. Und das kannst du natürlich jetzt auch mit so einer Inline-If-Else machen, so dass du nicht eine Variable zweimal aufmachen musst und so weiter und so fort. Aber das wird natürlich alles schwerer verständlich. Und das ist jetzt vielleicht so noch ein einfaches Beispiel, aber da gibt es natürlich andere Beispiele. Du musst ja im Wesentlichen dann in eine andere Funktion reinspringen, musst vielleicht der Funktion noch Parameter übergeben und so weiter und so fort. Da muss man sich im Einzelfall wirklich fragen, lohnt sich das jetzt hier oder ist die Überschneidung so, ja, so sauber oder wird sie auch nie angefasst, dass es vielleicht sogar Sinn macht, das hier in dem Fall so umzusetzen. Ich sage mal grundsätzlich, und ich habe eingangs schon gesagt, das Prinzip finde ich ganz wichtig, in ganz vielen Fällen kann man sich merken, wenn man Sachen zweimal schreibt, dann sollte man mindestens mal drüber nachdenken.
Genau. Und wichtig, das haben wir ja auch in unseren Merge-Requests immer in der täglichen Arbeit, wichtig ist, dass wenn ich solche Sachen dann anbringe und sage, guck mal, hier hast du dich wiederholt, ist das so schlau, dass die Leute dann sagen, ja, klar, hier Dry-Prinzip und so weiß ich, aber in diesem spezifischen Fall macht es total Sinn, sich zu wiederholen. Ja. Und dann bin ich auch fein damit. Also das sind ja alles immer nur Impulse von, habe ich mal gehört. Ja. Kai, Onkel Kai hat vom Dry-Prinzip gesprochen. Und beim nächsten Mal wissen wir es.
Kai, ich habe ein richtig gutes Buzzword daran im Anschluss.
Abstraktion.
Nee, ich habe nämlich YAGNI mitgebracht. YAGNI. YAGNI, kann man bestimmt auch irgendwie Englisch aussprechen. Hast du das schon mal gehört?
Das habe ich noch nicht gehört. Nee.
Ist auch wieder so ein Ding, was mir die AI tatsächlich entgegengeschmissen hat. Und was ich aber auch schon öfter gehört habe, und das hat mich nur wieder drauf gestoßen, dass es das gibt. Und da habe ich gedacht, das bringe ich mal mit. Weil ich wollte extra so ein bisschen Buzzwords mitbringen, die du vielleicht nicht kennst und die vielleicht auch die Leute da draußen nicht so gut kennen. YAGNI steht für You Ain't Gonna Need It. Hm. Muss ich jetzt gerade nochmal an. You Aren't Gonna Need It steht hier. Ne? Also kommt ja auch das Gleiche raus. Und das finde ich ein ganz wichtiges Prinzip auch, weil mich das in der Vergangenheit schon oft eingeholt hat, wenn ich das nicht eingehalten habe. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Ja, ist großartig, weil ich schon wieder zwei Merge-Requests hatte, wo das vorgekommen ist. Es geht darum, dass man beim Programmieren nur das wirklich programmieren sollte, was man wirklich braucht und nicht alle Eventualitäten in die Zukunft schon abdecken.
100%. Brauche ich nichts ergänzen.
Also wie alles, was man so sagt, ne, so Prinzipien lassen sich leicht sagen, aber dann stoßen die oft an der Realität. Und so ist es halt auch. Manchmal weißt du halt schon, ah, jetzt hier in der Kunde wünscht sich später noch das und das, dann mache ich dafür vielleicht schon mal ein paar vorbereitende Baumaßnahmen. Mhm. Die Idee dahinter ist ja, dass der Code so schlank wie möglich bleibt und alle Eventualitäten, die man vielleicht mal sich überlegt, man kann sich immer viel überlegen, aber ob es dann eintritt, ist unwahrscheinlich. Und deswegen zu Lasten macht man den eigenen Code übersichtlich. Deswegen immer so schlank, so elegant wie möglich und dann im Zweifel auf Probleme reagieren, wenn sie dann kommen. Das ist mal so mein Credo.
Genau, und das Prinzip sagt einem eigentlich, du gehst zwar davon aus, dass du vielleicht irgendwas in Zukunft brauchen wirst, aber in vielen Fällen ist es eben nicht der Fall. Und dann hast du diesen Code erschaffen, hast größeren Wartungsaufwand, hast vielleicht performance-technisch Themen, du hast eine größere Komplexität und am Ende für was? Eigentlich oft für nichts. Und selbst wenn es gebraucht wird, wird es oft anders gebraucht, als man es implementiert hat. Und deswegen lieber direkt weglassen, hat man den initialen Aufwand nicht so hoch. Das kommt ja auch aus der agilen Softwareentwicklung, aus dem Extreme Programming kommt es, glaube ich, ursprünglich. Und da ist es ja eben ganz wichtig, dass man nur die Sachen erstmal baut, die tatsächlich auch benutzt werden. Ne? Und das haben wir in vergangenen Projekten, als wir, ja, als die Firma noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckten, sind wir da mindestens bei einem Projekt auch drüber gestolpert, wo wir für einen Kunden eigentlich eine Individualanwendung gebaut haben. Die wollten wir aber so generisch aufbauen. Generisch auch wieder ein schönes Passwort. Also die wollten wir so allgemein aufstellen, dass wir das vielleicht auch für andere Kunden shippen können. Und dann haben wir da Funktionen eingebaut, die einen Multi-User berücksichtigt haben und die ja ganz unterschiedliche Szenarien mitgedacht haben. Und am Ende haben wir eine Anwendung gebaut, die super unperformant war, die ganz komplex war, die für kleine Änderungen viel Wartung bedeutet hat oder viel Programmieraufwand und am Ende war die Software nicht erfolgreich und ich glaube vor allem, weil wir viele Sachen gebaut haben und viel Zeit in Sachen gesteckt haben, die wir eigentlich nie gebraucht haben.
Kostet ja alles Geld, ne?
Genau, genau.
So, mein letzter Begriff, weiß nicht, ob das so richtig jetzt in die Methode reinfällt, aber das war ein Begriff, da bin ich drüber gestolpert und habe direkt gedacht, ja, was heißt das eigentlich? Und der Begriff ist Threat. Mhm. Häufig in Verwendung mit dem Single- oder Multithread. Und da geht es ganz grob um irgendwelche Dinge, die auf dem Prozessor passieren. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, Felix, kannst du dir darunter was vorstellen?
Also ein Thread ist für mich, naja, so ein, also ich habe eine gute Vorstellung davon. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich das in gute Wörter bringe. Also ist ein Teil von einem Programm, der separat ausgeführt wird, der auch vielleicht parallel ausgeführt werden kann. Also es ist eigentlich ein Ausführungsstrang von der Software. Mhm. Oh, du siehst schon, ich ringe so ein bisschen nach Wörtern. Du hast bestimmt eine tolle Erklärung dafür.
Naja, Thread steckt ja schon so ein bisschen drin. Strang bist du gar nicht so verkehrt. Und jetzt mögen mir hier die Hardcore-ITler bitte verzeihen. Ich habe keine Schulung in dem Bereich. Ich habe mir das jetzt nur grob zusammengereimt. Aber das ist nämlich genau auch der Grund, warum mich das interessiert hat. Und zwar geht es ganz grob darum, wie der Computer Aufgaben abarbeitet. Und da geht es nämlich schon los. Je nachdem, auf welcher Ebene des Computers man so unterwegs ist, hat das unterschiedliche Bedeutungen. Aber wir stolpern in der Entwicklung immer wieder darüber. Ne? Zum Beispiel PHP, bekannterweise ein Single Thread, JavaScript auch ein Single Thread. Da geht es damit sowas wie Async und Await los und sowas. Deswegen hat mich das mal interessiert. Und ich versuche es mal grob runterzubrechen und möge den ganzen Menschen da draußen bitte jetzt schon mal um Verzeihung bitten, wenn ich dabei irgendwas falsch mache. Aber die Idee ist, in einem total simplen Computer mit einem ganz langsamen Kern bedeutet ein Thread eine Reihe von Aufgaben, die der Computer der Reihe nach abarbeiten kann. Also nur, dass er sie in einer Reihe abarbeiten kann. Und wenn eine neue Aufgabe dazukommt, dann kommt die hinten an und wird erst dann abgearbeitet, wenn der Computer die fertigen aufgelöst hat. Und das bedeutet in so einem ganz, ganz runtergedummten Beispiel von so einer PHP-Applikation, ein Request kommt rein, belegt den Thread, den einen, den es gibt, dann wird der nach und nach abgehandelt. In der Zwischenzeit kommt ein zweiter Request rein. Der Thread ist aber schon belegt, deswegen reiht er sich hinten an. Und erst wenn der erste abgeschlossen ist, kann der zweite drankommen. Das ist so ganz grob trivialisiert. Und die große Gefahr, die dann dazu kommt, ist, dass Computer unglaublich modern sind inzwischen und viele Kerne haben, die mehrere Threads machen können und die auch zwischen den Threads hin und her springen können. Das heißt zum Beispiel, wieder ein Beispiel von PHP, aus der Sicht von PHP läuft zwar alles auf dem einen Thread, aber irgendwann in so einem Ablauf kommt dann zum Beispiel so eine Datenbankabfrage. Und aus der Sicht von PHP warten wir jetzt in diesem einen Thread, bis die Datenbankabfrage im Hintergrund erfolgt ist. Aber aus Sicht des Computers sieht er jetzt, oh, dieser eine Thread, da passiert gerade nichts, ich kann den pausieren und in der Zwischenzeit einen anderen Thread aufmachen, der also nicht gleichzeitig läuft, sondern stattdessen läuft, der diese Datenbankabfrage löst. Wenn die Datenbankabfrage fertig ist, mache ich den einen Thread zu und nehme den anderen wieder auf mit dem Ergebnis. Also da sieht man schon, je nachdem, aus welcher Perspektive man da drauf guckt, wird es schon sehr kompliziert. Und dann kommt jetzt noch komplizierter mit Multicore-CPUs, die wirklich Sachen gleichzeitig machen können. Und die entscheidenden Buzzwords sind da Concurrency versus Parallelism, weil das nämlich bedeutet, Concurrency, also es wird ganz schnell zwischen verschiedenen Threads hin und her gewechselt. Die CPU schaut sich immer an, welcher Thread ist gerade irgendwie stale, oder stale ist wahrscheinlich jetzt schon wieder so ein falscher Begriff, aber da passiert gerade nichts, ich mache in der Zwischenzeit einen anderen. Die einzelnen Programme merken davon nichts, aus deren Sicht ist das alles Single Thread, aber ich als CPU kann dazwischen herwechseln. Oder gleichzeitig parallel bedeutet einfach, mehrere Threads laufen wirklich parallel zur selben Zeit auf unterschiedlichen Kernen oder sonst irgendwas.
Da ist ja Node.js für bekannt, dass die viele Sachen parallelisieren, auf mehrere Threads aufteilen können.
Genau.
Während andere Programmiersprachen, du hast PHP genannt, das vielleicht nicht so gut können.
Und da ist das jetzt nämlich wieder total spannend, auf uns zurückzukommen, weil obwohl wir ja keine so Hardware-Menschen sind, kommt das trotzdem immer wieder unter, weil es eben bedeutet, wie wird Last verteilt. Und bei PHP, um dabei vielleicht zu bleiben, ist es eigentlich ganz gut, dass das ein Single-Thread-Geschichte ist, weil PHP, so wie wir es klassisch kennen, ja dafür aufgebaut ist, dass so ein Request kommt rein, der wird gestartet, ausgeführt und danach stirbt er wieder. Und das ist für uns ja total elegant, weil wir alles Mögliche in den Arbeitsspeicher laden können, was wir jetzt gerade für diesen Request brauchen, welcher Nutzer gerade authentifiziert ist und irgendwelche Daten. Und wenn die Abfrage fertig ist, werfen wir alles komplett weg, alle Authentifizierungsdetails und sonst irgendwas. Und wenn ein neuer reinkommt, ein neuer Thread, können wir das Ganze wieder von vorne aufmachen. Und das ist aus unserer Sicht ein total elegantes Konzept, weil wir uns eben nicht damit bemühen müssen, irgendwelche, weiß ich nicht, Sachen wieder wegzuwerfen, selber explizit, wenn wir sie nicht mehr brauchen, die Authentifizierung im Auge zu behalten oder sonst irgendwas. Das heißt allerdings gleichzeitig, dass wir nur diesen einen Thread haben, um Dinge zu tun. Und wenn wir da Dinge drauf tun, die sehr aufwendig sind, dann blockiert es uns den ganzen Thread. Und das klassische Beispiel dafür ist, so eine E-Mail verschicken. Das ist üblicherweise auch in diesem einen Thread-Kosmos drin, dauert aber verhältnismäßig lange und deswegen hält es alles andere auf. Also wenn der Nutzer ein Kontaktformular ausgefüllt hat und abschickt, zeigen wir eine Ladeanimation auf der Seite erst, bis dieser ganze Thread bis zum Ende durchgelaufen ist. Also auch die E-Mail verschickt wurde oder sonst irgendwas. Und das kann natürlich ewig dauern. Deswegen gibt es da so magische Dinge wie Cliffhanger, Queues zum Beispiel. Das ist so ein Konzept, wo man einfach sagt, aufwendige Aufgaben lagern wir in ein separates System aus. Da wird dann ein separater Thread für aufgemacht, der sich darum kümmert. Asynchronität ist da so ein Zauberwort. Und das kann uns helfen, so ein bisschen da Herr der Lage zu werden.
Das sei unsere Laravel-Folge nochmal ins Herz gelegt. Da gehst du, glaube ich, auf die Queues zumindest in Laravel nochmal ein, ne?
Genau. Einfach ist es in JavaScript, da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, da gibt es dieses Konzept von Async Await quasi eingebaut. Das muss jetzt nicht immer 100% bedeuten, dass das wirklich multithreaded ist. Es kann auch, wie gesagt, bedeuten, dass da zwei Threads theoretisch aufgemacht werden, aber sich die concurrent abwechseln. Aus der Sicht von JavaScript sieht es aber so aus, als würden wir zwei Dinge parallel laufen lassen. Und da benutzen wir das eben auch. Mehrere Threads in Anführungszeichen, um aufwendige Aufgaben aus dem Main-Thread rauszunehmen und separat parallel laufen zu lassen.
Du musst mir nochmal sagen, als du eben JavaScript und Single-Thread gesagt hast, da habe ich direkt eine Assoziation im Kopf gehabt zu Webworkern. Ich habe da lange nichts mehr von gehört und vielleicht oute ich mich jetzt hier, weil das vielleicht voll State of the Art ist. Aber waren das nicht so Dinger, die man eben auch parallel in einem separaten Thread laufen lassen konnte? War das nicht genau das Prinzip?
Genau, Service-Worker. Das hat aber nochmal einen Sonderfall. Das ist auch dafür da, dass man Dinge im Hintergrund laufen lassen kann, während der Browser-Tab zum Beispiel geschlossen ist und sowas. Also die sind deutlich mächtiger, aber grundsätzlich stimmt das schon. Mhm. Da könnte man theoretisch auch Aufgaben hin auslagern. Spannend ist das ja bei JavaScript zum Beispiel, so wie wir arbeiten, weil wir Single-Page-Applications haben und da JavaScript sich auch um das ganze UI kümmert, irgendwelche Dinge im Browser rendert und darauf reagiert, wenn man drauf klickt. Mhm. Und das ist natürlich dramatisch, wenn irgendwas den einen Thread blockiert, den wir haben, weil das bedeutet, dass der Nutzer auf einen Button klickt und nichts passiert, weil der gerade mit E-Mail-Versenden beschäftigt ist oder sowas. Und da das dann auslagern zu können, Async Await, bedeutet eben, wir haben den Main-Thread frei für diesen ganzen visuellen Kram.
Ja. Ganz klassisch ist das für mich immer gewesen in den PHP-Anwendungen, wenn man dann eine Datenbankabfrage drin hatte. Und wenn die Datenbankabfrage hängt, dann hängt nicht nur der ganze Server, sondern mindestens mal diese Seite. Mhm. Und die Lösung kam dann letztlich mit den Single-Page-Applications, wo man dann die einzelnen Teile von der Seite, also ich sag mal eine Datentabelle, und dann hat man vielleicht oben ein Benutzermenü oder vielleicht noch ein Nachrichtenmenü und so. Und da hat man diese Teile separat geladen und hatte dann den schönen Vorteil, dass wenn mal ein Teil hängt, dann ist da zwar ein Throbber, also eine Ladeanimation, aber die anderen Teile können schon laden und das ist natürlich dann, so hat man die Probleme so ein bisschen gelöst und vorher war es so, egal, wenn irgendein Teil auf der Seite lange lädt, dann hat auch die ganze Seite gehangen und hat natürlich so diesen User-Flow total zerschossen.
Genau, also am besten überlegen, wenn ich irgendeine noch so aufwendige Aufgabe habe, wie kann ich die auslagern? Und da immer dran denken, aufwendig und zeitaufwendig immer aus so Computerperspektiven betrachtet, da sind halt 100 Millisekunden auch schon viel, wo wir als Menschen uns denken, ach, 100 Millisekunden bekomme ich nicht mal mit.
Total.
So, jetzt bin ich gespannt auf deinen letzten Begriff.
Ja, ich habe noch einen allerletzten. Ich glaube, der dauert jetzt ja auch nicht wahnsinnig lange. Aber das ist ein Begriff, der mich schon vor Jahren immer wieder untergekommen ist und der so im Scrum-Bereich ganz geflügelt ist. Und das sind die sogenannten cross-funktionalen Teams. Und da, Kai, würde mich vor allem interessieren, was du von dem Konzept hältst. Und du weißt aber vermutlich, was es ist, oder?
Genau, cross-funktionale Teams heißt, dass einem Team, das ist schon die Frage, was das ist, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Disziplinen versammelt sind.
Ja, oder anders gesagt sogar, wir haben alle Disziplinen, die wir für eine bestimmte Aufgabe brauchen, in dem Team, was es auch umsetzt. Ne? So, das ist, glaube ich, so das Kernprinzip davon.
Genau. Und das ist halt so ein Wort, das ist schnell gesagt und da kann man gut drüber diskutieren. Aber was bedeutet das in der Realität eigentlich? Mhm. Weil wenn wir ein Projekt haben, dann ist es natürlich total hilfreich, wenn die Leute, die mit dem Projekt beschäftigt sind, Leute haben, die sich mit den ganzen Bauteilen auskennen. Und wenn wir dann ein Team bauen, was nur Frontend-Entwickler hat, aber keine Backend und wir Backend brauchen, dann bringt es das natürlich nicht. Also die Frage ist jetzt wahrscheinlich eher so für große Teams, wo man ein Projekt hat, wo es Teams aus Teams gibt und wo man dann die vielleicht ein bisschen anders gruppiert. Aber ich weiß nicht, hast du da ein spezielles Beispiel für?
Ja, ich bin da das erste Mal so richtig drauf gestoßen, als ich in Remscheid bei Weiland war seinerzeit und da haben wir halt mit ganz vielen Teams gearbeitet Und die Teams sollten idealerweise cross-funktional sein. Und das war da eben ein sehr geflügeltes Wort. Und ich habe das damals als nicht nur positiv kennengelernt. Was ich total cool fand, ist, dass wir Backend und Frontend in den Projekten hatten. Das war ein Java-Backend, so ein Spring Boot-Geschichte war das. Und im Frontend war das unterschiedlich, aber da war so ein bisschen Headless Framework auch dabei. Oder Headless CMS war dabei. First Spirit, Katastrophe, also sei jedem von abgeraten. Ich weiß nicht, ob die sich weiterentwickelt haben, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Und dann waren aber auch so Single-Page-Applications, die damals in Vue gemacht wurden, waren auch dabei. Und da habe ich das total genossen, dass wenn man eine Backend-API irgendwie brauchte, irgendwelche Informationen aus dem Backend brauchte, dass man dann den Backend-Entwickler wirklich neben sich sitzen hatte, bestenfalls noch mehrere, und da konnte man direkt die API abstimmen und man hatte super kurze Wege, konnte super effizient das Ganze machen. Und bestenfalls hatte man da noch einen Designer daneben sitzen. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt hat, ja, wie gestalte ich jetzt die neue Seite der Anwendung hier, dann hat den Designer auch schon mal ein kleines Design hingeschmissen, hat hinterher nochmal drüber geguckt und so ist man zu einem guten Ergebnis gekommen. Dann hattest du noch POs, also Product Owner, dann hattest du noch DevOps, das war auch wieder sehr praktisch, jemanden zu haben, der sich um diese ganzen Server-Infrastruktur-Themen und so kümmert und ja, einfach so sehr servernah unterwegs war. Und da hört man schon so ein bisschen raus, da hat vieles gut von funktioniert. Aber meine Erfahrung an diesen wirklich strengen cross-funktionalen Teams war eigentlich immer, beste Beispiel wahrscheinlich der Designer. Am Anfang machst du ganz viel Design. Ja, und dann hast du eigentlich nicht mehr so richtig viel zu tun. Dann sollen die Leute mal umsetzen. Und wenn du Programmierer hast, die Design auch ein bisschen weiterdenken können, dann musst du jetzt nicht jeden Button designen, sondern dann kannst du die auch mal laufen lassen. Ja, und dann hatten die Designer nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das führte dann am Ende dazu, dass man eigentlich hinterher ein Design-Team hatte, was den anderen Teams dann zugearbeitet hat. Und das war dann nicht so richtig cross-funktional, weil es dann letztlich ein eigenes Design-Team war. Und das ist vielleicht auch so der Kritikpunkt, den ich dran üben würde. Also wenn du jetzt wirklich ein Produkt hast, ein cross-funktionales Team, dann ist es schon schwierig, Front- und Backend gleichmäßig auszulasten. Und da bin ich eher ein Fan davon, dass man sich in dem Moment die Ressourcen holt, die man braucht, oder zumindest für die Zeit die Ressourcen holt, die man braucht.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Problem, was man hat, wenn man wirklich größere Projekte betreut. Ich finde das mit diesem Team ein bisschen irreführend, weil es kommt ja letzten Endes aufs Projekt an. Ne? Also cross-funktionale Projekte sind es ja dann eher. Mhm. Und dann kommst du ja eigentlich gar nicht drum herum, dass du die Leute im Projekt hast, die du dafür brauchst, um das umzusetzen. Mhm. Aber dann wirklich die ganze Zeit so einen Designer da drin zu haben, der eigentlich nichts macht, nur um einen Designer als cross-funktionale Komponente im Team zu haben, das ist es ja dann irgendwie auch nicht. Ne? Mhm.
Genau, aber wenn der Designer eben woanders sitzt oder vielleicht so eine externe Agentur ist oder so, dann hast du halt immer das Problem, dass du einen langen Kommunikationsweg hast und da sind überall so Reibungsverluste, ne? Oder klassischerweise mit den DevOps, dass du irgendwo eine Abteilung hast, die sich um die Server kümmert und du willst aber eigentlich nur schnell zum Ergebnis kommen, mal eben Testserver aufsetzen und so. Und das geht natürlich in so einem cross-funktionalen Team, was wirklich eng zusammensitzt, natürlich fantastisch, aber mit den Downsides, ne? Die ich auch gesagt habe. Genau, und ich habe das jetzt in letzter Zeit habe ich cross-funktionale Teams gar nicht mehr so häufig gehört. Früher war immer, wir haben ein Projekt, müssen wir ein cross-funktionales Team aufstellen. Jetzt in letzter Zeit, so wie Scrum auch, war ja lange Zeit ultra beliebt. Inzwischen würde ich sagen, nehmen sich alle so die Teile raus, die gut funktionieren. Aber ich kenne kaum einen, der jetzt wirklich täglich noch Dailies macht. Also gibt es sicherlich auch in größeren Teams. Oder die dann die ganzen Scrum-Rituale wirklich immer ganz konsequent durchführen. Bin ich mir auch nicht sicher, wie sinnvoll das immer ist. Aber ich glaube, wenn man da sich die richtigen Teile raussucht, macht das Sinn. Und ich glaube, so ähnlich muss man sich cross-funktionale Teams auch halten, dass man sagt, ja, so ein bisschen gemischte Kompetenzen wollen wir schon haben, aber so ganz streng müssen wir es eigentlich nicht umsetzen und wir brauchen ganz sicher nicht irgendwie einen UXler, der sich den ganzen Tag langweilt, nur damit er irgendwie dabei ist. Ne?
Kann ja auch noch hinten losgehen, ne? Dann muss er sich irgendwie im Team rechtfertigen und kommt dann auf einmal auf die absurdesten Ideen, weil er gerade Freizeit hat und alle anderen stecken aber zu 150% in der Arbeit und haben dann nicht noch Lust, irgendwelche wilden Ideen auszubrüten oder umzusetzen, die er da ausgebrütet hat.
Absolut. Das ist nämlich auch ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe. In so einem cross-funktionalen Team will ja auch jeder mitreden. Ne? Das heißt, du veröffentlichst nichts. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Designern rumhacken. Aber du veröffentlichst nichts, ohne dass der Designer auch drüber geguckt hat. Ne? Oder ohne dass ein Tester zum Beispiel da drüber geguckt hat. Beim Tester eher positiv, beim Designer manchmal positiv, manchmal nicht so. Weil ich das natürlich auch auffallen kann. Genau, aber letztlich, derjenige, der im Team ist, will auch mitreden.
Ja.
Genau, das ist definitiv ein Nachteil. Und das, was wir so bei uns in der Firma machen, um den Bogen mal zu schlagen, man könnte jetzt vielleicht ein neues Wort erfinden. Wir sind ja eigentlich cross-funktionale Programmierer. Also wenn ich mir mich selbst angucke, ich mache Design, Frontend, Backend. So, man kann natürlich auch einfach Fullstack sagen. Ist auch ein schönes, geflügeltes Wort. Aber zum Fullstack gehört, glaube ich, Design und so nicht unbedingt dazu. Und eigentlich wollen wir natürlich bei uns Leute ausbilden, die so breit aufgestellt sind, dass sie zumindest nirgendwo an eine Grenze kommen, wo sie sagen, da kann ich mir jetzt gar nicht mehr helfen. Also nehmen wir mal mich selbst vielleicht. Wenn es jetzt so um Deployment geht, da bin ich sicherlich kein Experte, sondern da komme ich gut zurecht. Ich könnte ein Git aufsetzen, ich kann eine Pipeline aufsetzen. Ich weiß, was da ungefähr los ist. Und mit ein bisschen Hilfe, jetzt mit AI erst recht, würde ich da schon zu einem guten Ergebnis kommen. Aber ich genieße es auch sehr, wenn ich einfach einen Kai fragen kann, der da super trittsicher ist oder andere Leute bei uns. Und trotzdem wollen wir natürlich Leute bei uns haben, die von allem schon mal zumindest eine Idee haben und sich dann die Hilfe holen können oder aber auch selbst die Sachen umsetzen können, ohne jetzt irgendwie blockiert zu sein. Und das finde ich fast wichtiger als ein ganzes cross-funktionales Team. Finde ich eigentlich wichtig, dass man ein Team hat aus Leuten, die sich in allen Situationen auch vielleicht gegenseitig helfen können.
Genau, und vor allem auch wissen, wo sie die Expertise herbekommen, wenn sie mal welche brauchen. Ja. Ne? Also man muss ja nicht die ganze Zeit einen Designer daneben sitzen haben, wenn man weiß, wo man auf kurzem Dienstweg an einen drankommt und dann wirklich mal was zu fragen.
Genau, richtig.
Und das ist, glaube ich, schon das Wichtigste, dass die Leute wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie halt irgendwelche Expertise brauchen.
Genau, und ich erwarte von unseren Leuten eben auch, dass man Design weiterdenken kann. Ganz klassisches Beispiel, Designer, nee, ich will jetzt nicht zu sehr auf Designern rumhacken. Ich fange es doch mal anders an. Ich sage immer einem Kunden, uns reicht ein Design von der Startseite, von der Website. Ne? Also wenn ich das Startseitendesign habe, da sind oft ja viele Elemente drauf, da wird der Stil von der Website klar, da werden die Farben von der Website klar, da wird die Schriftart klar und so weiter und so fort. Und wenn ich eine Startseite habe, kann ich daraus oft auch eine Content-Unterseite, eine Blogseite oder sowas, eigentlich, ja, nennt man extrapolieren, ich weiß gar nicht.
Ja.
Also jedenfalls kann ich mir dann auf Basis dieser Startseite überlegen, wie müsste jetzt eine Blogseite aussehen. Und dafür muss ich jetzt kein Wahnsinnsdesigner sein, um den Stil letztlich weiterzudenken. Und das sind so Sachen, die erwarte ich eigentlich von den Leuten bei uns. Und das finde ich so ein bisschen, gehört zu dem Anspruch, so ein bisschen dieser cross-funktionale Entwickler vielleicht zu sein.
Vielleicht sitzen wir da ja ein bisschen im goldenen Turm, weil wir coole Projekte und coole Menschen haben, wo das so einfach geht. Wenn wir jetzt natürlich auch so ein Riesenprojekt hätten, wo man irgendwie 10 Leute über ein Jahr beschäftigen muss oder 10 Jahre beschäftigen muss, dann hat man da vielleicht ganz andere Anforderungen, was das Team eigentlich aus sich heraus mitbringen muss, als so wie wir das ja alles ein bisschen freestylen, mehr oder weniger. Ich habe mich gefreut, dass wir nichts gedoppelt haben, Felix. Das ist mein großer Erfolg des Abends. Und wenn ich hier so rausgucke, dann glaube ich auch, wie man bei mir den Sonnenaufgang jetzt bewundern kann. Also wir haben ja angefangen
den Sonnenaufgang.
In tiefschwarzer Nacht und jetzt scheint mir hier die Sonne ins Gesicht. Also man könnte meinen, es ist morgens um 4, aber ist es nicht. Und ja, das klingt mir ein bisschen nach Feierabend. Hä?
Ja, ich fand es auch ganz spannend, Kai. Und das Beste ist natürlich, dass die Lisa endlich mal knackige Kapitelmarken machen kann, weil wir hier im Prinzip 6 Themen haben, die wir nacheinander abgearbeitet haben. Da kann man natürlich schöne Überschriften draufschreiben. Das fällt uns bei anderen Folgen mitunter schwer, weil wir so sehr zwischen den Themen dann springen. Und hier ist es, glaube ich, mal ganz schön umzusetzen.
Großartig, Felix. Hat mich gefreut, wie immer, dass du da bist und ich jetzt das... Ich würde jetzt eben einen Namen sagen, ich habe schon wieder alles wieder vergessen. Das Jaxi-Prinzip.
Jagni, Kai, du musst es ja auch merken.
Jagni. Ah.
Kai, ich wünsche dir noch einen schönen späten Feierabend.
Ja, danke.
Und wir hören uns morgen in aller Frische.
Ja, bis morgen. Tschüss.
Mach's gut, ciao, ciao. Okay.